Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Ausgerechnet die Berichterstattung über das geleakte Frame-Handbuch der ARD glänzte mit schiefen Frames.
Ausgezählt, warum Datenjournalismus mehr als ein Ding für Journalistenpreise ist.
Ausgezeichnet, wie Karl Lagerfeld der Medienbranche in Erinnerung bleibt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann. Der wurde in dieser Woche im Rahmen einer Veranstaltung in Düsseldorf von Bild-Chef Julian Reichelt interviewt. Ein Thema in dem Zwiegespräch war natürlich der Fall Klaas Relotius und die Frage, ob es branchenweit neue Standards und Sicherheitsmechanismen braucht, um Fälschungen im Journalismus zu verhindern. Dazu sagte Klusmann unter anderem, Zitat, bei uns allen gibt es den Hang, eine bestimmte Haltung zu zeigen und Erwartungen eines Teils der Leser zu bedienen, denen wir uns selber nahe fühlen. Wir sollten erst einmal die Regeln einhalten, die es gibt, und vor einer Haltung zunächst mal recherchieren.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Erst der Fall Relotius, dann in dieser Woche ein freier Autor, der im Magazin der Süddeutschen Zeitung eine Geschichte auf Basis gefälschter Recherchen veröffentlicht haben soll. Da kommt einem natürlich schon irgendwie die Frage in den Sinn, ist das Ganze jetzt ein flächendeckendes Problem im Journalismus? War Relotius also womöglich nur die besonders extreme Spitze eines viel größeren, aber eben bislang noch unsichtbaren Eisbergs? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Keine Frage, die jüngsten Fälle, das sind krasse Verstöße gegen zentrale Prinzipien des Journalismus, aber es sind Einzelfälle und deswegen brauchen wir auch nicht pauschal schärfere Regeln und Kontrollmechanismen in den Redaktionen, genauso wenig wie es ja auch Sinn macht, nach einer einzelnen Kampfhundattacke zum Beispiel sofort eine Verschärfung der Auflagen für Hundehalter zu fordern. Ich finde es viel wichtiger, dass wir Journalisten unsere eigenen Standards und Werte eben nicht aus den Augen verlieren, im redaktionellen Alltag tatsächlich auch mit Leben füllen und eigentlich das, was in allen Redaktionen bereits vorhanden ist, zur Qualitätssicherung auch nutzen. Und wenn man dann in den aktuellen Fälschungsfällen doch noch ein bisschen was Gutes sehen will, dann noch immerhin das, dass sie uns alle für diese wichtige Thematik sensibilisiert haben.
Deutschlandfunk Nova.
In dieser Woche gab es ziemlich viel Aufregung um die ARD. In der FAZ, ich hab mir das alles durchgelesen, war zum Beispiel von, und da guckt man schon genauer hin, semantischer Gehirnwäsche zu lesen. Das will man nicht, Herr Pähler. Ne?
Nein, das will man nicht.
Wenn das so stimmt. Bild schrieb, die ARD wolle uns umerziehen. Das alles, weil ein Dokument mit dem Titel Unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD aufgetaucht ist. Ein Framing Manual. Erst haben Tagesspiegel und Welt zitiert, die ARD wollte aber es für sich behalten.
Dann hat netzpolitik.org das Ding komplett ins Netz gestellt, damit sich jeder ein Bild machen kann. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Weding, die erklärt in diesem Dokument, wie Sprache Diskussionen in Deutungsrahmen, also die sogenannten Frames, setzen. Und das Dokument regt an, die ARD solle sich als Gemeinwohlmedium bezeichnen, Privatsender indes als Profitmedien oder sogar als medienkapitalistische Heuschrecken.
Ja, die Elisabeth Willing konntet ihr auch schon mal hier zu Gast in Was mit Medien hören. Ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, also auch wo sie ihre Arbeit erklärt und was sie damit macht. Und da gibt es jetzt ein bisschen Gegenwind. Daniel Buß, unser Kollege in Berlin. Das Papier hat ja in den vergangenen Tagen schon groß die Runde gemacht. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an, weil das ja schon ein etwas unübersichtlicher Fall mittlerweile ist. Warum gibt es dieses Papier überhaupt?
Na, dafür müssen wir uns mal zurückversetzen, und zwar kleiner Zeitsprung ins Jahr 2017. Damals hat die Medienpolitik, die ist ziemlich heiß gelaufen, darüber haben wir damals auch gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, es ging um
die Frage, was ARD und ZDF im Netz dürfen.
Genau, den sogenannten Telemedienauftrag, und die Verlage waren dort voll im Lobbymodus, allen voran Matthias Döpfner, der Chef des Springer Verlags und Präsident des Deutschen Zeitungsverlegerverbandes. Hören wir mal kurz etwas aus dem Archiv aus dieser Zeit, damit wir ein Gefühl für diese Zeit bekommen. Döpfner auf dem Zeitungskongress in Richtung Politik.
Es braucht die Vielfalt der privaten Angebote. Nur Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz, das wäre doch eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea.
Und was macht Döpfner da? Er gibt ein Bild vor. Die Öffentlich-Rechtlichen in einer Horrorvision im Bereich der Staatspresse wie in einer Diktatur. Das Wort Nordkorea fällt. Ne? Der Spiegel hatte damals auch einen Titel zu ARD und ZDF, die unheimliche Macht. In einer Polemik in dieser Titelgeschichte ging es auch um das Bild des Staatsfunks. Der wurde auch namentlich erwähnt. Und genau in dieser Zeit hat sich also der damalige ARD-Vorsitz, der bei Carola Wille lag, der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig, kommunikative Beratung organisiert, um irgendwie auch kommunikativ vielleicht ein bisschen aufrüsten zu können, nämlich bei Elisabeth Wehling.
Und die wird jetzt gerade hinterfragt, das Blog Salonkolumnisten und die Bild, also auch Springer, siehe Döpfner, haben Artikel veröffentlicht mit dem Titel Das seltsame Institut der Elisabeth Wehling und Rätsel um das Institut der ARD-Gutachterin. Bild schreibt, offenbar sei die ARD auf einem ziemlichen Hokuspokus hereingefallen. Harte Vorwürfe, oder?
Ja, im Kern geht es um die Frage, wie renommiert Wehling tatsächlich ist, wie wissenschaftlich fundiert sie ist. Sie operiert ja mit dem Berkeley International Framing Institute, das sie offenbar alleine betreibt in Berlin. Sie mailt mit einer Adresse der Berkeley Uni, die sie laut Salonkolumnisten aber nur wenig, also die Uni will nur wenig mit ihr zu tun haben. Wehling hatte dort mal einen Gastaufenthalt, hat aber auch letztlich promoviert bei einem sehr renommierten Linguisten. Bild zitiert einen Sprachwissenschaftler, der das ARD-Papier als aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar bezeichnet. Man muss zur Ehrenrettung von Bild wahrscheinlich auch sagen, dass aber auch gegenteilige Stimmen zitiert werden, die Wehling beispringen. Offen gestanden fällt mir das ohne eigene Recherchen oder zumindest weitere Quellen jenseits des Boulevards etwas schwer, daraus jetzt zu schließen, Wehling sei eigentlich untauglich, aber es sieht schon so aus, als würde da so eine kleine Schlammschlacht, ja, vielleicht sogar eine Kampagne starten.
Was sagt sie denn selbst dazu?
Also sie reagiert auf Interviewanfragen auch von Medienjournalisten erst mit einer Abwesenheitsnotiz und dann mit dem Hinweis, dass sie sich derzeit nicht äußere, also keine Interviews gibt, weil es keine sachliche Auseinandersetzung gäbe. Man kann sagen, sie überlässt damit die Deutungshoheit anderen.
Schauen wir mal, was die ARD sagt. Zum Beispiel, das sei nur eine Diskussionsgrundlage nach dem Motto, das sind Vorschläge, Anregungen, aber niemand muss das einsetzen.
Genau, Susanne Pfab, die Generalsekretärin der ARD, die bei Wehling zwar nicht das nun berühmte Handbuch beauftragt hat, das war der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, aber insgesamt 9 Schulungen für ARD-Mitarbeiter, sie erklärt den Vorgang so.
Uns geht es vor allem darum, deutlich zu machen, wer wir sind. Und wenn wir Begriffe wie eben Gemeinwohlmedien oder gemeinnütziger Rundfunk für alle verwenden, dann drückt das genau das aus, was wir sind. Oder sind wir nicht etwa von allen gemeinsam finanziert und ist unsere Aufgabe eben nicht wirklich der Dienst an der Allgemeinheit und für alle da zu sein?
Und auch bei der Abgrenzung von den privaten Medien ist Pfab dafür, dass klar artikuliert wird, wo der Unterschied zum eigenen System liegt.
Der private Rundfunk hat nun mal ein Geschäftsmodell, was darauf angelegt ist, Gewinn zu machen, kommerziell zu agieren. Wir haben genau dieses nicht.
Wobei die ARD-Generalsekretärin, die sich ja letztlich um den Kontakt zur Medienpolitik kümmert, in Berlin vor allen Dingen, wiederum persönlich vom Vorschlag, private Medien auch mal als medienkapitalistische Heuschrecken zu bezeichnen, wie es in dem Papier auch heißt, Abstand nimmt. Und das könne sie auch. Das Papier sei keine Anweisung, sondern eben eine Begleitgrundlage zu den Schulungen, die Wehling in der ARD gibt, in denen es wiederum auch um andere Themen geht, wie Framing von Rechtspopulisten zum Beispiel zur Ausländerpolitik. Da werden Journalisten auch für die klassische Berichterstattung sensibilisiert, wie andere Akteure framen.
Was glaubst du, wie ehrlich ist das?
Naja, also natürlich ist es ja nicht so, dass man so ein Papier mitverteilt, nicht nur bestellt und liest, sondern dann auch verteilt, damit das an den Teilnehmern spurlos vorbeizieht. Man macht solche Seminare und legt solche Unterlagen ja am Ende doch schon vor, damit die Teilnehmer etwas mitnehmen. In diesem Fall eben auch, wie es um die Kommunikation in Sachen ARD, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Rundfunkbeitrag geht. Aber solche Schulungen, bei denen es ja auch ganz allgemein um Framing und die Wirkung von Sprache geht, sind ja nicht gleich eine detaillierte neue Kommunikationsstrategie, also Stichwort Gehirnwäsche. Das Handbuch ist nicht jedem Mitarbeiter geschickt worden, sondern nur Schulungsteilnehmern. Bei mir zum Beispiel oder auch Kollegen, die über Medienpolitik berichten im Programm letztlich, ist das Dokument auf dem Dienstweg jedenfalls nicht angekommen. Wir wurden auch nicht zu diesen Schulungen eingeladen. Da kann man, finde ich, schon sagen, es geht nicht darum, die Botschaften dieses Dokuments über die eigenen Programme zu verbreiten, sondern eher, wenn es um Reden des Managements geht, wohl um den Auftritt gegenüber der Politik oder auch Interviews, die Intendanten geben. Ich finde das letztlich sehr legitim. Jeder Konzern lässt sich bei seiner Kommunikation beraten. Warum sollte das die ARD nicht auch tun?
Jetzt sind die Schlagzeilen groß, die Debatte ist es auch. Wie plant die ARD weiter?
Also das Generalsekretariat sagt, von den beauftragten 9 Schulungen seien 4 bereits über die Bühne gegangen mit insgesamt etwa 160 Teilnehmern. Die anderen 5 sollen nun wie geplant stattfinden und auch das Framing Manual zur ARD werde weiter ausgegeben an die Teilnehmer. Allerdings heißt es auch, man wolle das Dokument künftig noch deutlicher als das bezeichnen, was es sei, eine Diskussionsgrundlage.
Daniel Buß, vielen Dank für einen Zwischenstand. Ich glaube, anders kann man das nicht bezeichnen.
Ja, das wird weitergehen.
Denn Ihr Bild. Der Streit oder beziehungsweise die Diskussion um das Frame-Handbuch der ARD, die ja eine Diskussionsgrundlage sein soll, und auch um die Autorin Elisabeth Wehling geht vermutlich weiter.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das datengetriebene Medienmagazin.
Datenjournalismus. Erinnert ihr euch noch daran, als das vor so ein paar Jahren ein Hype in der Medienszene war, da haben ja viele Redaktionen aufwendig Datenteams aufgebaut und vor ein paar Jahren, da wurde dieser Datenjournalismus nämlich ziemlich als Innovation gefeiert.
Kritiker sagen jetzt, ach ja, seien wir doch mal ehrlich, mehr als ein paar Journalistenpreise gab es für diese Teams aber nicht zu gewinnen. Und mal ehrlich, gab es auch überhaupt genügend Zuspruch durch die Nutzer, die diesen ganzen Aufwand rechtfertigen?
Zuletzt gab es hier und da die Kritik, Datenjournalismus, das sei nun ein Hype. Selbst ein Datenjournalist kam zu dem Schluss, das Genre würde in Deutschland stagnieren. Hype oder ein wichtiger Bestandteil von modernem Journalismus. Darüber sollten wir in dieser Woche mit euch reden. Das wollen wir auch.
Dazu bekommen wir einen Werkstattbericht von der Süddeutschen Zeitung. Denn wir haben Besuch von Vanessa Wormer. Sie ist Head of Data und Digital Investigations und jetzt live bei uns. Hallo, guten Abend, Vanessa.
Hallo aus München.
Ja, was sagst du zu der Kritik, Datenjournalismus in Deutschland würde stagnieren?
Naja, du hast ja schon angesprochen, ich leite ein Team bei der SZ für Daten und digitale Investigation und natürlich teile ich die Kritik überhaupt nicht. Also ich sehe zum einen natürlich, was bei uns bei der SZ in den letzten Jahren alles passiert ist und da ist gerade in den letzten 3,5 Jahren, in denen ich jetzt bei der SZ bin, so viel passiert, dass wir von 2 Datenjournalisten auf ein Team von 7 Leuten gewachsen sind. Und wenn ich über die SZ hinausschaue, also auch in München zum BR zum Beispiel, aber auch zu anderen Kollegen, Spiegel Online, Zeit Online, zu den Funke Medien, das sind ganz viele Teams wirklich nochmal gewachsen in den letzten Jahren. Und ich würde überhaupt nicht behaupten, dass es irgendwie stagniert, sondern dass diese Teams sich jetzt wirklich gefunden haben, dass ganz verschiedene Menschen auch zusammengekommen sind. Also es sind oft auch wirklich interdisziplinäre Teams. Und das ist auch was total Neues einfach für Redaktionen. Und immer noch neu, dass auch Entwickler zum Beispiel mitten in der Redaktion sitzen durch diese Datenteams. Und ich glaube, man muss diesem Datenjournalismus immer noch eine Chance geben. Es passiert jedes Jahr sehr viel. Ich habe bei uns auch gerade im Dezember nochmal geguckt, welche Projekte haben wir eigentlich als SZ im Datenbereich im letzten Jahr veröffentlicht. Und die Bandbreite war, finde ich, wirklich so groß wie noch nie.
Trotzdem mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, taugt Datenjournalismus denn wirklich zu mehr als nur zum Gewinnen von Journalistenpreisen, eben für irgendwelche mal herausragenden Prestigeprojekte?
Definitiv. Also erstens kenne ich gar nicht so viele Journalistenpreise, die dezidiert Datenjournalismusprojekte auszeichnen. Da gibt es eine Handvoll, aber es werden immer noch weit mehr Printjournalisten ausgezeichnet, beziehungsweise Stücke aus dem Printjournalismus. Und auf jeden Fall taugt es auch mehr als nur für die Journalistenpreise. Ich glaube, wir sind als Datenjournalisten in den Redaktionen schon auch ja, Menschen, die diesen Change mit vorantreiben, also diese Data Literacy, die oft angesprochen wird, dass wir versuchen, eben dafür auch in der Redaktion zu sorgen, dass wir auch das Thema Digitaljournalismus einfach in der ganzen Bandbreite mit vorantreiben.
Ja, das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt, was du gerade ansprichst. Ich glaube, das Problem bei dieser Debatte ist so ein bisschen, dass jeder etwas anderes unter Datenjournalismus versteht. Häufig sind es dann vielleicht so die Projekte, wo irgendwas schön visualisiert wird. Ne? Also ich selbst sitze in so einer Preisjury, zum Beispiel beim Grimme Online Award, und was meinst du, wie oft wir Slider von links nach rechts drehen mussten? So. Und dann auch dann hat das in einem Jahr einer ganz toll gemacht und im nächsten Jahr machen es dann alle nach. So. Aber ich glaube, wenn man sich das dann mal anschaut, Datenjournalismus ist ja mehr einfach nur als das Visualisieren von Inhalten. Wie würdest du das genau definieren? Was gehört für dich alles dazu?
Ja, total. Also ich finde, von diesem Visualisierungsdatenjournalismus sind wir fast schon, haben wir uns so ein bisschen emanzipiert. Also die meisten Datenteams im deutschsprachigen Raum haben sich so in den letzten ein, zwei Jahren stärker auf investigative Recherchen auch fokussiert oder überhaupt auf das Thema programmierte Recherche. Das ist so ein Wort, was eine meiner Kolleginnen immer verwendet, um zu beschreiben und zu erklären, wie sie eigentlich arbeitet. Also sie programmiert hauptsächlich, sie schreibt keine Texte, sie schreibt Code, um eben Antworten auf bestimmte Thesen, auf bestimmte Fragen zu bekommen, die sie Datensätzen stellt, vorrangig.
Wenn du mal auf dein Team bei der Asset schaust, was ist genau euer Selbstverständnis? Oder habt ihr vielleicht auch sowas wie eine Vision für euch, eine Mission?
Wir haben schon eine Art Vision für unser Team gefunden. Daniel hat es gerade angesprochen, die Bandbreite ist groß und auch in meinem Team gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an Datenjournalismus. Da gibt es einen Kollegen, der mehr im investigativen Bereich seine Fähigkeiten einsetzt, seine Programmierkenntnisse. Und dann gibt es Kolleginnen, die sich zum Beispiel auch immer wieder dem Wahlthema annehmen und letztes Jahr zum Beispiel zur Bayernwahl automatisiert Texte generiert haben aus Wahlergebnissen. Also die Bandbreite ist total groß und deshalb haben wir uns schon irgendwie auf eine Vision für unser Team jetzt geeinigt, aber es ist relativ schwierig auch innerhalb eines Teams da eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist eigentlich der Datenjournalismus? Und im Grunde eint uns wirklich vor allem die Methodik, diese Herangehensweise, programmierte Recherche und auch diese Vision, dass wir den digitalen Journalismus auch vorantreiben können bei unserer Zeitung.
Wie ist das dann ganz konkret? Also arbeitet ihr sowohl für Print als auch für Online? Kommen ganz nur spezielle Ressorts zu euch oder alle Ressorts und sagen so, hey, ich habe hier einen großen Datensatz, kann man daraus was machen? Müsst ihr die ganzen Themen anschieben oder werdet ihr angefragt? Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, wie das so aussieht.
Also grundsätzlich kann ich eigentlich schon sagen, dass wir bei der SZ total print- und online übergreifend arbeiten. Also alles, was wir als Datenteam machen, läuft sowohl bei Print als auch online. Was die Ressorts angeht, arbeiten wir grundsätzlich auch mit so gut wie allen Ressorts zusammen. Wir haben eine stärkere Verbindung vielleicht zum Investigativressort, auch durch die Leaks wie Panama Papers und Paradise Papers und durch die investigative Recherche, die oft darauf angewiesen ist, eben größere Datensätze auszuwerten. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel vor kurzem Projekte mit dem Feuilleton gemacht. Also es ist total unterschiedlich, mit welchem Ressort wir da zusammenarbeiten. Wir versuchen irgendwie offen für alle Ressorts zu sein. Teilweise kommen die Ideen aus unserem Team. Teilweise tragen aber auch die Ressorts einfach Themenideen, Datenrecherche-Ideen an uns heran.
Das heißt, wenn du es mal so gesamt überblickst, was eure Integration in den journalistischen Alltag angeht, so wie viel Luft nach oben ist da noch?
Integration in Richtung tagesaktueller Journalismus, da ist sicher noch viel Luft nach oben, weil Datenjournalismus oder programmierte Recherche auch etwas ist, was eher zeitintensiv ist. Also uns fällt es immer noch sehr schwer, relativ schnell auf Ereignisse zu reagieren. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich jetzt auch unsere Rolle in der Redaktion eher auf der Seite der langfristigen Recherchen sehe, dass wir eben durch unseren Angang die langfristigen Recherchen auch vorantreiben oder erst möglich machen können.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin.
Cool, war das Datenjournalismus? Das ist heute unser Thema. Vanessa Wormer leitet das Datenteam der Süddeutschen Zeitung und ist weiter bei uns. Von ihr haben wir ja gerade schon einen kleinen Werkstattbericht erhalten.
Vanessa, dann lass uns doch mal ganz konkret auf ein paar Projekte schauen, die ihr umgesetzt habt. Zum Beispiel ging es kürzlich um eine Analyse von Kinderbüchern. Was hat das nun jetzt mit Datenjournalismus zu tun?
Das ist so ein Projekt, was ganz schön beschreibt, inwieweit Datenjournalismus auch Agenda-Setting betreiben kann. Also inwieweit wir uns durch diesen datengetriebenen Angang auch neue Themen erschließen können. Eine Kollegin von mir hat diese Frage beschäftigt, ob das tatsächlich so ist, dass Gender-Stereotype in Kinderbüchern immer noch so eine unglaublich große Rolle spielen, weil sie das Gefühl hatte, wenn sie in den Kinderbuchladen geht, ist die eine Seite total rosa und die andere Seite total blau. Hm. Und weil sie eben Datenjournalistin ist, wollte sie sich nicht auf ihr diffuses Gefühl verlassen, sondern sie wollte eben evidenzbasiert recherchieren, also möglichst viele Zahlen besorgen, um diese These eben zu untersuchen. Und sie hat den Schlagwortkatalog von 50.000 Kinderbüchern ausgewertet, als deutschsprachigen Kinderbüchern, und hat dabei festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass beispielsweise die Abenteuerwelt der Jungs viel, viel reichhaltiger ist. Also in Jungsbüchern erleben die Jungs wirklich Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie sind außergewöhnlich und spannend, wohingegen die Abenteuer der Mädchen eher im Alltag stattfinden. Also die erleben Abenteuer in der Schule oder bei der Familie. Also es ist wirklich so Abenteuer für Jungs, Alltag für Mädchen. Das hat sich so herausgestellt in dieser Datenrecherche, in dieser Schlagwortuntersuchung von Kinderbüchern, dass es diese zwei Welten gibt. Und das hat eben auch so eine kleine Debatte angeregt. Also das erschien dann bei uns im Feuilleton, wurde auch als klassischer Text dann veröffentlicht. Manchmal sieht man den Datenjournalismus auch gar nicht so sehr den Datenjournalismus an. Es gab natürlich ein paar Grafiken dazu, aber im Grunde ja, war das auch ja, ein klassischer Text am Ende, der aber sehr viele Leser und Leserinnen auch gefunden hat und auch teilweise kleine Debatten im Fachbuchbetrieb ausgelöst hat.
Und im Zentrum stand sozusagen übertragen die Strichliste, die da gemacht wurde, ne? Also die unterschiedlichen.
Im Zentrum stand eben zum einen diese Frage, ist die Welt der Mädchenbücher wirklich rosa und die Welt der Jungsbücher eher blau? Also sie hat zum Beispiel auch eine Farbanalyse der Cover gemacht, wo sie auch rausgefunden hat, dass die rosa Welt tatsächlich existiert und dass es tatsächlich ein Problem ist, wenn man Bücher für Mädchen sucht, dass man eben auch gezielt nach nicht rosa Büchern dann Ausschau halten muss. Also es war dann auch so ein bisschen Servicecharakter natürlich, dass die SZ dann auch Büchervorschläge geliefert hat ein paar Tage später, wie man dem entgehen kann. Und genau, das war einfach so eine Recherche, die aufgrund einer Frage, die hätte man auch klassisch journalistisch vielleicht beantworten können, mit zwei, drei Experten sprechen können. Aber wir haben eben versucht, das durch unsere eigene datengetriebene Arbeit herauszufinden.
Und ihr habt zum Beispiel vor einem Jahr ein anderes Projekt veröffentlicht. Da habt ihr euch zum Beispiel mal die Bevölkerungsgruppen angeschaut, die im Parlament zu kurz kommen. Mhm. Nämlich, wenn man so die Bevölkerungsgruppen der Deutschen auf die Parlamentarier ummünzt. War das ein Projekt, bei dem die Geschichte vor allen Dingen durch Visualisierung von Ergebnissen erzählt wird?
Ja, also in dem Fall wurde tatsächlich viel visualisiert, weil die Daten das auch so hergegeben haben, wenn man so will. Aber natürlich, hätte das auch ganz klassisch als Text funktionieren können. Aber was bei uns im Datenjournalismus natürlich schon irgendwie immer da ist, ist auch unser Interesse an Visualisierung. Also wir visualisieren nicht bloß in der Veröffentlichung dann, sondern auch innerhalb der Recherche versuchen wir uns ständig, unsere Daten zu visualisieren, um sie auch selbst besser zu verstehen. Und dann entstehen meistens auch für den Leser ganz spannende Visualisierungen. Und in dem Stück, soweit ich das noch vor Augen habe, haben die Kollegen auch stark mit Visualisierung gearbeitet, ja.
Jetzt habt ihr ja insgesamt echt scheinbar so eine Leidenschaft dafür, euch durch total fette Datensätze zu wühlen. Also sei es irgendwie 100.000 Händlerseiten auf Amazon oder irgendwie unzählige Bundestagsprotokolle, um auch da etwas über die AfD zu erfahren. Mhm. Ihr habt euch auch mit Mieten beschäftigt. Was habt ihr so allgemein im Umgang mit auch vielen Daten gelernt?
Im Umgang mit vielen Daten kann man vor allem lernen, dass man fast jedes Mal eine andere Technik braucht. Also man lernt natürlich von Projekt zu Projekt dazu und kann dann auch bestimmte Dinge wieder anwenden, aber im Grunde kann es auch passieren, dass man für eine Recherche, wo es um Amazon-Händlerseiten geht, völlig andere Techniken braucht, als wenn wir jetzt Daten zu Mietpreisen erheben. Also da haben wir jetzt in den letzten Jahren einfach die Erfahrung gemacht, es reicht nicht, sich auf eine Technik, auf eine Programmiersprache zu fokussieren, sondern wir müssen möglichst breit aufgestellt sein. Wir haben auch immer wieder Unterstützung von Entwicklern, die da nochmal viel mehr Know-how reinbringen. Und das ist eigentlich so das größte Learning, flexibel bleiben, weiter lernen.
Was mir auch aufgefallen ist, teilweise erklärt ihr auch, wie jetzt das Projekt zustande gekommen ist, durch Begleitmaterial, teilweise auch mit Podcasts. Warum macht ihr das? Warum ist euch das wichtig?
So ein Anspruch, den man in der Datenszene, wenn man es so nennen will, öfter hört, ist, dass wir möglichst transparent arbeiten. Das kommt so ein bisschen aus dem Wissenschaftsbereich, weil der Datenjournalismus auch so eine Art wissenschaftlichen Anspruch hat, aber auch aus dieser Open Data und Open Source Community, von der der Datenjournalismus sehr stark geprägt wird. Das heißt, wir haben wirklich den Anspruch, weitestgehend unsere Recherchen transparent zu machen, unsere Methoden, die da drin stecken. Manche Kollegen veröffentlichen auch den Code der Analyse zum Beispiel. Das macht oft viel extra Arbeit, das merken wir auch jedes Mal. Man muss dann auch sehr sauberen Code schreiben, man muss gut dokumentieren, wie man vorgeht. Wir bei der SZ nutzen dann öfter Dinge wie Podcasts oder Werkstattvideos, wo wir nochmal zeigen und erklären, wie wir vorgegangen sind. Aber der Anspruch ist auf jeden Fall, so viel wie möglich über die Herangehensweise der Recherche zu veröffentlichen.
Welchen Reiz haben denn eigentlich für dich Tracker? Ihr habt ja zum Beispiel einen Koalitionstracker gestartet, bei dem ihr die Umsetzung von 137, sind es glaube ich, selbst gesteckten Zielen von Schwarz-Rot beobachtet. Mhm. Also was macht den Reiz bei so einer Darstellungs- und auch Analyseform für dich aus?
Na, vor allem, dass es langlebiger ist. Also es verschwindet natürlich nicht sofort aus dem Sichtfeld der SZ-Leser. Wir haben so eine gewisse Art von Mehrwert. Wenn wir das einmal gemacht haben, können wir das eben weiterverfolgen und können uns vielleicht selbst dadurch auch Themen generieren, merken vielleicht als erste Redaktion dann auch, dass gewisse Dinge von der Koalition verpasst werden, nicht umgesetzt werden. Also ich glaube, es zahlt auf viele Ziele ein und für uns als Rechtfertigung unserer Arbeit ist es natürlich auch toll, Projekte zu machen, die langlebiger sind als jetzt eine einmalige Veröffentlichung.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, wo inspiriert ihr euch oder wo inspirierst du dich? Gibt es auch so im Blick auf die internationale Szene so ein paar Beispiele, wo du zuletzt total begeistert warst, wo du sagst, so, oh, das ist echt toll, das würdest du dir für euch oder auch für Deutschland wünschen?
Tatsächlich muss ich in dem Fall jetzt gar nicht so sehr auf internationale Projekte schauen. Ich fand in den letzten Monaten die Recherche der Kollegen vom BR und von Spiegel Online sehr nachahmenswert. Die haben die Blackbox Schufa durchleuchtet und haben versucht, da erstmals an Daten zu kommen, die uns mehr über diesen Algorithmus, der hinter der Schufa steckt, sagen können. Und ich glaube, und das nehme ich auch international wahr, dass es in nächsten Monaten und Jahren noch mehr auf das Thema Algorithmen gehen wird. Also so ein bisschen zu der Data Literacy kommt wahrscheinlich so die Algorithm Literacy, die wir als Datenmenschen oder als technikaffine Journalisten eben auch in die Redaktion tragen können. Das heißt, ich glaube oder ich sehe da gerade viel Potenzial und sehr viele gute Recherchen im internationalen Bereich und eben auch solche Recherchen wie die Blackbox-Schufa-Recherche vom BR und Spiegel Online, die uns jetzt bei der SZ natürlich auch motivieren, noch stärker auf diesen Bereich zu schauen.
Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ist eigentlich jetzt solche datenjournalistische Arbeit, wie ihr sie macht, du hast auch beschrieben, wie aufwendig das ist und eben auch zeitintensiv, ist das eigentlich doch eher was für große Medienmarken, wo große Medienhäuser dahinter stehen?
Nicht unbedingt. Ich kenne einige Kollegen, die bei Regionalzeitungen Datenjournalismus machen. Das sind meistens einzelne Datenjournalisten, die das Thema bei sich in der Redaktion vorantreiben. Ich habe auch selbst bei der Heilbronner Stimme, bei einer regionalen Tageszeitung mit Datenjournalismus angefangen. Das bietet sich eigentlich schon an als ja, als Startbrett sozusagen, um vielleicht auch ja, größere Teams ja, auf sich aufmerksam zu machen. Und auch bei regionalen Tageszeitungen glaube ich, dass man ja, dass man als einzelner Datenjournalist ja, mit Projekten zeigen kann, wie wichtig es ist, auch vielleicht Menschen, die eher aus dem Technikbereich kommen, auch mehr Entwickler einfach in die Redaktion zu bringen und dass wir von diesem Knowledge einfach profitieren können.
Wie wird man eigentlich Datenjournalistin, Datenjournalist?
Ach, das ist auch total unterschiedlich, wie man es wird. Bei mir war es, ich bin eher klassisch ausgebildete Journalistin und habe mich nochmal weitergebildet in New York an der Columbia Journalism School. Gibt es eine Weiterbildung, da lernt man in 3 Monaten Programmieren und Daten zu analysieren. Und ich glaube, sowas bringt einen sehr gut voran und es hilft auf jeden Fall, ja, in dem Bereich Datenjournalismus überhaupt Fuß zu fassen. Aber es ist auch nicht unbedingt notwendig. Also die meisten Kollegen, die ich so kenne, sind eigentlich einfach autodidaktisch unterwegs und lernen viel aus dem Internet, viel von anderen Kollegen, von Entwicklern in der Redaktion. Und das ist einfach so, ja, glaube ich, ein autodidaktisches Feld, was man sich erschließen kann.
Sagt Vanessa Wormer, sie leitet das Datenteam der Süddeutschen Zeitung und wir sind in der letzten halben Stunde mal gemeinsam abgetaucht und haben uns angeschaut, wie denn das nicht nur bei der Süddeutschen Zeitung das Thema behandelt wird, sondern auch wie die Entwicklung hier in Deutschland ist. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke auch für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das modische Medienmagazin.
Als diese Push-Mitteilung auf mein Handy kam, da war ich irgendwie überrascht und irgendwie auch nicht. Und irgendwie dachte ich so, irgendwie ist die Welt jetzt eine andere. Der Tod von Karl Lagerfeld, der war, glaube ich, so eine der Schlagzeilen diese Woche, die viele bewegt haben und wo viele nochmal zurückgedacht haben, was verbindet sie eigentlich mit Karl Lagerfeld? Was hast du gedacht, als du mitbekommen hast, Karl Lagerfeld ist jetzt verstorben?
Ich habe gedacht, ich glaube, was viele gedacht haben, dass das geht gar nicht. Also, weil ich habe mal so überlegt, ich kenne eben keine Welt ohne Karl Lagerfeld. Seitdem ich lebe, kenne ich Karl Lagerfeld, glaube ich. Und so geht es ganz vielen. Der ist irgendwie immer da und manchmal nimmt man ihn auch vielleicht längere Zeit nicht wahr und dann ist er wieder da und es ist so wie... Und das ist unvorstellbar eigentlich, glaube ich, dass Karl Lagerfeld nicht mehr da ist.
Karl Lagerfeld war auch noch, glaube ich, so eine Instanz so in der Welt, in der wir sozialisiert worden sind. Also es war so aus dieser Wetten-das-Welt, ne?
Ja,
und
das stimmt.
Immer mehr Sachen aus unserer Kindheit verschwinden und jetzt ist auch Karl Lagerfeld nicht mehr da. Aber was man auch bei Karl Lagerfeld auf jeden Fall sagen muss, ich glaube, das meiste, was viele mit ihm verbinden, ist nicht unbedingt seine Mode, sondern seine Zitate. Also er hat ja unzählige Interviews gegeben, er hat eine unglaubliche Meinung, er war sehr schnell im Kopf, sehr belesen und hat gerne mal provoziert.
Kann man so sagen. Wir haben ja einiges an Zitaten auch heute dabei. Ich weiß nicht, wollen wir schon mal eins abfeuern, so zur Einstimmung?
Ja, und zwar eigentlich auch so, dass so ein bisschen auch so sein Leben würdigt, was er selbst über das Leben denkt und eigentlich auch sehr viel über ihn aussagt. Hören wir einmal Karl Lagerfeld über seine Lebensdevise.
Meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf.
So einfach ist
ja, es ist alles wahr, was er sagt und es ist beneidenswert. Das hätte mir auch mal einfallen können.
Wir haben uns deswegen überlegt, dass wir nochmal uns so ein bisschen in das Leben von Karl Lagerfeld eintauchen lassen und auch in seine Zitate und dann mal überlegen, was können eigentlich Medienmacher von ihm lernen? Also, dass man auch sagt, so ein bisschen besser zu arbeiten, so das finde ich schon ganz gut. Also zum Beispiel glaube ich auch etwas, was viele Journalisten nicht gut hinbekommen, er hat immer 7 Stunden geschlafen. Und er konnte ohne Wecker schlafen und vielleicht um ein paar Minuten ist er selber aufgewacht. Das fand ich schon krass.
Ich glaube, was man ja auch ihm angesehen hat, ist ja tatsächlich, dass er auch sehr in der Lage war, sich immer wieder neu zu erfinden. Ne? Ich habe ihn noch vor Augen sozusagen so sehr, sehr dünn. Aber er war auch mal, das ist nicht so lange her, 40 Kilo schwerer. Also auch beispielsweise so mit einer eisernen Disziplin. Mhm. Und man muss sagen, auch ziemlich viel Cola Light, nämlich 10 Dosen am Tag. Irgendwie es zu schaffen, 40 Kilo abzuspecken und sich komplett neu zu erfinden, das ist, glaube ich, etwas, was nicht jeder kann, wenn überhaupt einer.
Seinen Tagesablauf fand ich auch sehr, sehr interessant. Also erstmal morgens nach dem Frühstück hat er 20 Zeitungen auf dem Tisch vor sich liegen gehabt, hat sehr viel gelesen und dann hat durch seine Wohnung aufs Louvre und auf die Seine geschaut, hat durch Bücher geblättert und hat geträumt am Tag. Er hat gemalt und Entwürfe gemacht, um seine ganze Arbeit zu schaffen. Und erst mittags dann hat er gebadet, hat dann dann seine Nachtkleidung abgelegt. Er sagt nämlich mal, mit Farben zu malen ist ein dreckiger Job, als wird mein Nachthemd zu einer Art Malerkittel. Und dann wird immer Decke, Laken, Kissen und Nachthemd für ihn gewaschen. Mhm. Und er soll auch, wobei ich glaube, das ist noch eine etwas ältere Zeit, weil er zuletzt nochmal umgezogen war, aber er hatte mal zwei Häuser, eins zum Schlafen zeichnen, das zweite, um Gäste zu empfangen, und dort war auch das Personal. Er war nämlich sehr gerne alleine.
Außer im Auto, da hatte er nämlich immer, glaube ich, fast immer einen Chauffeur dabei, denn er fuhr gerne rum, auf dem Weg ins Chanel-Studio beispielsweise, um, ja, glaube ich, auch ganz, ganz viel aufzusaugen, mhm, alles zu beobachten, was um ihn so herum passiert. Und dann ist er quasi nachmittags irgendwann immer in diesem Studio angekommen und dann ist er da, ja, bis 8 ungefähr, glaube ich, so, sag mal, ja, geblieben.
Und dann nach Hause mit der Katze spielen. Und er soll 300.000 Bücher zu Hause gehabt haben und wusste immer auch, wo er was abgelegt hat.
Ohne irgendeinen Online-Katalog.
Ja, und das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich interessant, was man das mir so mal so ablegt. Also er hatte eine feste Struktur am Tag, eine Zeit für Kreativität, eine Zeit mit anderen zusammenzuarbeiten, eine Zeit alleine zu sein. Das fand ich so, also sehr, sehr strukturiert, ja, sehr belesen und hat auch sehr neugierig, also viel angeschaut. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was Medienmenschen sehr viel falsch machen, dass wir immer nur auf Output ausgerichtet sind und dass wir wenig Zeit haben, wo wir auch mal in uns aufsaugen können, um neue Gedanken zu formulieren, um Dinge zu remixen, um etwas entstehen zu lassen. Das machen wir viel zu wenig.
Das glaube ich auch. Wollen wir noch ein schönes Zitat
ja,
hören?
Ja, und zwar, das wird dir gefallen, Herr Peller.
Ja.
Es geht um Privatjets.
Ich will mal was sagen, heutzutage normal fliegen, wenn man so ein wie ich bin, dann wird man von den Leuten Tag und Nacht fotografieren und den Passagieren und all sowas. Wenn man durch diese Gates geht, dann wird man und Schuhe aussieht und die Jacke aussieht, dann wird man fotografiert von fremden Leuten. Nee, das tue ich nicht mehr. Hm? Nicht in diesem Leben.
Ich finde, es ist eine pillereske Einstellung.
Ja, das finde ich auch. Leider bin ich nicht in der Lage, sage ich mal so, zu reisen, wie Karl Lagerfeld das konnte. Da frage ich mich allerdings gerade schon, kann man davon als Medienmacher auch was lernen? Ja, auf jeden Fall, dass man vielleicht Ziele haben kann.
Ja. Und hier, auch ein schönes Zitat von Ihnen. Stress, das kenne ich nicht, ich kenne nur Strass.
Das hätte vielleicht noch Harald Glöckler sagen können, aber man hätte es. Bei Karl Lagerfeld klingt es einfach was. Ich finde auch schön, hat er gesagt, am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund. Das finde ich, ist eine schöne Einstellung zu einem Beruf, den man gar nicht als Beruf und Arbeit empfindet, sondern einfach als Leidenschaft. Ich glaube, dann ist man richtig, richtig gut. Und das finde ich auch, kann man gut auf journalistische Arbeit übertragen. Wir haben häufig hier schon in was in Medien auch drüber gesprochen, wenn wir zum Beispiel darüber geredet haben, was sollen eigentlich junge Menschen machen, die in die Medien wollen, die vielleicht ein eigenes Ding machen wollen. Und jeder hat gesagt, macht das, was euch wirklich interessiert, wofür euch steht, wo es euch gar nicht schwerfällt, da immer weiterzumachen. Und ich glaube, das kann man von Karl Lagerfeld tatsächlich auch gut lernen.
Ja, ich finde auch, das passen auch zwei weitere Zitate, genau in diesem Schlag. Er sagt sowas, Urlaub ist was für Angestellte. Ich bin ein freier Beruf und ein freier Mensch.
Mhm.
Ne, das passt auch. Oder sehr gut auch für den Journalismus. Eitelkeit ist Selbsterhaltungstrieb und das ist gar nicht so ungesund.
Ja. Und er hat auch gesagt, ich fordere den 48-Stunden-Tag. Mit nur 24 Stunden komme ich nicht aus. Also das ist wahrscheinlich dann in allen gewerkschaftlich organisierten Medienhäusern schwierig, aber für Karl Lagerfeld ging das. Ne?
Über Haltung können wir auch sprechen. Er sagt zum Beispiel mal Folgendes zum Thema Mode.
Je suis la mode, mais je suis ma mode.
Und das finde ich interessant, ja. Ich bin die Mode, aber ich bin meine Mode. Und das ist so dieses sich selbst treu bleiben, aber auch trotzdem für sich einen Anspruch haben, ein bisschen nach vorne zu gehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich Medienmacher abgucken können.
Das glaube ich auch. Schön finde ich auch das Zitat, Eitelkeit ist Selbsterhaltungstrieb. Und das ist gar nicht so ungesund.
Mhm.
Man denkt ja immer so, Eitelkeit ist eigentlich was Schlechtes. Aber ich glaube, und auch darüber haben wir, wenn man das mal so genau nimmt, ja, auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es auch gut ist, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und sich auch irgendwie so als Marke zu inszenieren, zu sagen, das bin ich und ich bin auch ein geiler Typ.
Peller, wäre ich eitel, würde ich dich jetzt voll gegen die Wand klatschen, weil ich habe vor 30 Sekunden dieses Zitat vorgelesen.
Echt?
Ja!
Nein!
Spul doch mal zurück!
Aber ich habe es geiler eingeordnet als du. So.
Ach, du weißt doch, Herr Peller, um Karl Lagerfeld zu zitieren, Eleganz ist ähnlich wie Mayonnaise, sie schmeckt oder sie schmeckt nicht.
Und Telefone sind etwas fürs Personal. Das ist auch ein Satz, der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und gut, dass wir beide über 1,65 sind. Er sagt hier nämlich, ich misstraue kleinen Männern. Sie sind von allen die boshaftesten, verbittertsten, nachtragendsten, die es gibt. Und weißt du, was ich glaube?
Das stimmt.
Das stimmt sogar. Oh, hier noch was übers Geld.
Ja.
Für mich ist Geld etwas, was aus dem Fenster geworfen wird, um durch die Tür wieder reinzukommen.
Ja, das möchte ich auch mal schaffen. Muss nur im richtigen Winkel oder auch einfach ganz viel rauswerfen. Ja, das ist schön.
Aber eigentlich ist das ja auch was, also ich glaube, Medienmenschen machen sich ja auch wenig Gedanken ums Geld, ja. Also eher, sie geben viel aus und machen vor allen Dingen den Job meistens nicht, um Geld zu verdienen.
Ja, das kann sein. Ich finde aber zum Beispiel, man kann auch noch einen anderen Zusammenhang sehen bei diesem Zitat. Ich glaube, es gibt viele Medienhäuser, die täten gut daran, auch in schwierigeren Zeiten mehr zu investieren. Quasi in Dinge, die wirklich zukunftsträchtig sind und nicht zu versuchen, quasi das alte Geschäftsmodell auszupressen, aber eben eigentlich sich kaputt zu sparen. Das, glaube ich, kann man auch mitnehmen aus dem Zitat.
Was ich sage, hält nie länger als 6 Monate, finde ich auch. Also dieses sich ständig neu erfinden, finde ich gut. Ich bin umgeben von jungen und schönen Menschen. Der Anblick von Hässlichkeit ist mir ein Graus.
Also beschreibe ich beides.
Er hat ja sowieso tatsächlich sehr, sehr viel sich mit jungen Menschen abgegeben. Das ist, glaube ich, aber auch etwas, dieses nicht stehen bleiben, jung halten, Dinge überdenken, viel beobachten. Das können wir uns auch noch mal ins
kurze Frage, Reporter-Blog hast du nehmen. Nein, ich glaube, wir haben alles durch, ne? Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Oder Karl Lagerfeld würde jetzt einfach die Sendung verlängern.
Ja. Das kann er auch einfach. Da wird er einfach weitermachen. Ich bin sehr auf dem Boden geblieben, sagte er, nur nicht auf dieser Welt.
Habe ich eigentlich gesagt, dass ich eigentlich mein Karl Lagerfeld-Hemd heute anziehen wollte?
Nein, hast du eins?
Ich habe eins, aber es passt mir nicht mehr.
Oh nein, da musst du vielleicht mal diese Karl Lagerfeld-Diät machen. Da gibt es ja sogar ein Buch zu.
Das ist dann auch wahrscheinlich nur Cola Light.
Vermutlich. Da braucht man auch kein Buch, dann das zu lesen. Aber es sind bestimmt schöne Bilder drin.
Auf jeden Fall.
Karl Lagerfeld, er bleibt uns im Gedächtnis. Wir haben uns nochmal die schönsten Zitate von ihm angehört. Und ich glaube auch, ein paar Anregungen für Medienmacher sind auf jeden Fall mit dabei.
Das ist so. Müssen wir noch jetzt was Bedeutungsschwangeres sagen am Ende?
Wäre schon schön. Hast du da was parat, Herr
Ehrlich Keiner? Gesagt nicht. Ich habe nichts, was Karl Lagerfeld gerecht werden würde.
Dann überlegen wir uns dafür etwas, womit wir euch gerecht werden, nämlich in der kommenden Woche zur nächsten Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.